Das Fatima-Apostolat, die Blaue Armee Mariens in Vorarlberg, hat zu einer Schiffswallfahrt von Bregenz aus auf dem Bodensee eingeladen. Zwei große Schiffe der österreichischen Bodenseeflotte waren festlich geschmückt worden und die MS Vorarlberg vertauschte ihren Namen und wurde an diesem Abend durch ein weithin sichtbares großes Schild Ave Maria benannt. Die MS Austria wurde in gleicher Weise umgetauft. Sie trug den Namen Herz Mariae. Einige Dutzend fleißige Hände waren schon seit Wochen mit den unzähligen Vorbereitungen beschäftigt, um diesem zum ersten Mal in dieser Art stattfindenden Vorhaben einer Schiffsprozession auf dem Bodensee eine festliche Atmosphäre zu verleihen. Wie sehr hatte man auf gutes Wetter gehofft und alles darauf abgestellt, dass es auch eintreffen würde. Anders war es gekommen, wie Sie am Geräusch im Hintergrund hören. Ein unbeschreiblicher Regen von einem Sommergewitter prasselte hernieder und ließ alle Beteiligten nicht nur die Nähe des Wassers im Bodensee, sondern auch des Wassers vom Himmel herab verspüren. Maria stand dennoch ganz im Mittelpunkt. Maria, so wie sie im Gnadenbild der Pilgermadonna von Fatima in der ganzen Welt bekannt geworden ist. Sie kam auch. Und sie kam trotz Regen und drohender Blitze und Donner. Sie kam vom Himmel. Sie kam mit einem Hubschrauber, der sie mitsamt einem herrlich geschmückten Thron auf dem Vordeck des Ave Maria Schiffes absetzte und danach wieder den Blicken und Ohren der Pilger entschwand. Maria aber blieb in ihrem Bilde bei den Pilgern auf dem Schiff und in einem anderen Bilde, dem des Herzens Mariens auf dem anderen Schiff. Aus den Lautsprechern im Hafen erklang das Ave von Fatima und die Schiffe setzten sich langsam in Bewegung, um als schwimmender Raum des Gebetes dieser Pilgerschar auf dem Bodensee zu dienen. Versetzen Sie sich einen Augenblick bei den Klängen von Fatima dorthin, wo Maria am Beginn dieses Jahrhunderts jenes große Zeichen setzte, das in seiner Erfüllung in unsere Tage hineinreicht.
Thank you.
als die schwimmende Pilgerschar wieder in den Hafen von Bregenz zurückkam, um dort an einem auf der Hafenmole aufgebauten Freialtar zum Abschluss dem heiligen Messopfer beizuwohnen, hatte es noch nicht aufgehört zu regnen. Rasch zog man damit geistesgegenwärtig und der Situation entsprechend um auf das Innendeck eines Schiffes und übertrug mit Lautsprechern das Geschehen auf die Räume der beiden Schiffe. Während zur Deckung der vielen Unkosten von den Veranstaltern nach herzlicher Bitte darum eine Spende eingesammelt wurde, sammelte Maria unter den Pilgern das Opfer durch Regen, Blitz und Donner. Sie nahm all die Erschwernisse als willkommenes Opfer und als Buße im Geiste und im Sinne ihrer Botschaft von Fatima und als Sühne für die Sünden der Welt. Dr. Hans-Albert Reul, der Direktor des Fatima-Apostolat in Deutschland, war gekommen, um zu diesem Anlass die Predigt zu halten. Beeindruckt von dieser unter erschwerten Bedingungen stattfindenden Feier und in Ermangelung einer Lichtquelle konnte er sein Manuskript, das er dafür mitgebracht hatte, nicht verwenden und predigte frei und für alle ergreifend über Fatima und seine Bedeutung in unserer Zeit. Hören Sie selbst, was er den Pilgern und Ihnen, die Sie es jetzt hören, zu sagen hat.
Meine lieben Brüder und Schwestern in Christus, ja, eine Pilgerfahrt auf dem Bodensee bei strahlendem Wetter, das kann man immer machen. Eine lustige Seefahrt. Aber eine Prozession, eine Pilgerfahrt wie heute Abend, dazu gehört schon etwas. Meine Lieben, es könnten ja auch die Tränen der Madonna sein. Die Tränen über eine gottentfremdete Welt. Ich habe heute Mittag durch einen Zufall ein Wort des Papstes in die Hände bekommen. Und darin sagt der Heilige Vater, ich habe nachgedacht über die tieferen Ursachen jenes Attentats, das mich an den Rand des Todes gebracht hat. Über diesem Nachdenken ging mir innerlich auf, dass dieses Leiden eine Sühne ist für den Frevel gegen das Leben, der von den Völkern, vor allem Europas und Amerikas, begangen wird, durch den vielfachen Mord am ungeborenen Leben im Mutterschoß. Ich habe gestern in einer deutschen Zeitung gefunden, dass Frauen, die abtreiben, sich geweigert haben, das Kind auszutragen und es dann von einer anderen Mutter adoptieren zu lassen. Nein, diese Lösung sei keine Lösung. Sie bestanden auf der Abtreibung. Und meine Lieben, ich möchte das ist nicht vorgesehen gewesen. Das ist nicht der Anfang der Predigt. Aber es kam mir, als dieses Unwetter aufzog und als ich mich daran erinnerte, an die großen Pilgerfahrten in Fatima, als 1967 Paul VI. Als erster Papst einen Wallfahrtsort außerhalb Italiens aufsuchte, da ist dieser Regen nichts dagegen. Da waren über 1 Million Menschen gekommen und die Leute hatten zum Teil nicht einmal Schirme. Sie kamen auf ihren Mauleselchen. Sie kamen zu Fuß, hunderte Kilometer, 200, 300 Kilometer zu Fuß. Sie kamen mit wunden Füßen, mit Blasen an den Füßen. Und ich will euch etwas sagen, ich habe mich geschämt. Für uns, die wir zurückschaudern, auch oft vor dem kleinsten Opfer. Und ihr, die ihr jetzt hier seid, davon bin ich überzeugt, ihr werdet dieses Opfer der Mutter Gottes bringen. Es gibt ja keinen Zufall. Es gibt einen Zufall, nämlich wenn eine Türe zufällt. Sonst gibt es keinen Zufall. Auch ein solcher Abend steht im Wege der Vorsehung Gottes. Und so wollen wir ihn nehmen Und wir wollen uns vor diesem Hintergrund dieses Abends fragen, was will die Gottesmutter von uns? Das war vorhin ein ergreifendes Bild. Ich glaube, jeder von uns hat das in gleicher Weise empfunden, als der Hubschrauber über dem Schiff niederging. Dunkel der Himmel, in Wolken die Berge, die See unruhig, und dann schwebte diese weiße Madonna auf ihren Thron. War das nicht ein Bild dieser Zeit, dieser aufgewühlten, ruhelosen Zeit? Wir können uns doch darüber keine Illusionen machen. Die ewigen Verharmloser in Politik und auch in der Kirche können uns darüber nicht hinwegtäuschen, was heute Millionen Menschen bewegt. Wenn ich durch die großen Städte gehe und sehe junge Menschen von 17, 18 Jahren mit einer Anstecknadel, no future, keine Zukunft, keine Hoffnung, keine Zukunft, ist das nicht zum Heulen? Muss man sich da nicht fragen, wie kommen junge Menschen dazu, dass sie sich an ihren Rock eine Aufstecknadel heften mit dem englischen Wort keine Zukunft, keine Hoffnung? Darüber können wir nicht die ewigen Schwätzer in Politik und Wirtschaft hinwegtäuschen, darüber nicht. Da ist es schon an der Zeit, dass man einmal in allem Ernst sich fragt, was wollte diese Madonna, was will diese weise Frau über der Cova der Iria, über dem Eiregebirge in Portugal. Als unser Heiliger Vater am 13. Mai in Fatima zu dieser über einer Million Menschen sprach, den König Fußball in allen Ehren, aber wir sollten das auch nicht übersehen, auch wenn es die Massenpresse totschweigt, auch wenn die Massenmedien davon kaum eine Notiz nehmen, aber sich überschlagen, wenn in einem Stadion 80.000 Menschen sind, wenn über eine Million Menschen aus der ganzen Welt dort zusammenströmen. Was gibt es denn dort? Was gibt es denn da zu sehen? Gibt es ein Schauspiel? Kommt da einer der Großen dieser Welt? Nein, das gibt es nicht. Da gibt es eines, die Menschen beten. Sie stehen im Banne des Bildes der Gottesmutter, zu der sie beten. Und sie überdenken die Botschaft, die diese Frau gebracht hat. Der Heilige Vater hat da ganz klar gesprochen. Und auch das muss man heute Abend sagen. Es gibt die göttliche Offenbarung, die öffentliche Offenbarung, sagte der Papst. Die ist abgeschlossen mit dem Tod des letzten Apostels. Und von dieser Offenbarung sagt die Heilige Schrift, auf vielerlei Weise hat Gott zu den Vätern gesprochen. In der Fülle der Zeit aber sandte er seinen Sohn, das Wort, das in diese Welt hineinsprach. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und der Apostel sagt von ihm, wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Die Herrlichkeit des Eingeborenen des Vaters, voll Gnade und Wahrheit. Mit dem Tod des letzten Apostels ist diese Offenbarung abgeschlossen. Fatima gehört zu jenen Offenbarungen, die wir mit einem unglückseligen Namen als Privatoffenbarung bezeichnen. Das Wort ist missverständlich. Denn diese Offenbarung richtet sich an Kirche und Menschheit. Wer will denn einem gläubigen Menschen das zumuten zu glauben, dass der Himmel von der Himmelfahrt des Herrn bis zu seiner Wiederkunft hermetisch verschlossen sei? Ist das nicht die Irrlehre des Deismus, dass Gott sich von der von ihm geschaffenen Welt zurückgezogen habe und die Menschen ihrem Schicksal überlasse? Nein, meine Lieben, dann müssten wir ja die ganze Kirchengeschichte leugnen, wenn wir das für wahr halten würden. Sondern es ist so, dass Gott immer wieder in die Weltgeschichte und in die Kirchengeschichte in wunderbarer Weise eingreift. Wenn auch die Kirche uns darin nicht zum Glauben verpflichtet. Auch das muss klar und eindeutig gesagt sein. Wir stehen auf dem Boden der kirchlichen Lehre. Aber, meine Lieben, von Jesus Christus, dem Wort, das aufklang im Heiligen Land, am Ufer des Sees Genezareth, sagt der erste Papst. Er aber hat sein Wort bekräftigt durch Wunder und Zeichen, und die Menschen kamen zum Glauben an ihn. Ist auch Fatima beglaubigt durch ein Wunder und ein Zeichen? Fatima ist beglaubigt, auch wenn das systematisch totgeschwiegen wird, bis hinein in kirchliche Kreise. Das ist einfach eine historische, unumstößliche Tatsache, dass Fatima durch ein Wunder ohnegleichen, wie wir es in den 2000 Jahren Kirchengeschichte nicht erlebt haben, beglaubigt ist. Stellt euch einmal vor, wenn drei Kinder in Bregenz heute sagen würden, stellt euch das einmal vor, heute ist der 15. August, am 15. September wird ein großes Wunder geschehen. Na, und wie sie laufen würden. Und heute würden Funk und Fernsehen, sie würden das aufnehmen, wie damals die Zeitungen es aufnahmen. Und sie brachten es hinaus. Und vor allem die Ungläubigen, die sagten, ein Wunder im aufgeklärten 20. Jahrhundert, das gibt es doch nicht. Das haben wir doch hinter uns. Dieser Mensch, dieser Macher von heute, für den alles messbar und machbar ist. Ein Wunder, ein Einbruch des Göttlichen, der wirklichen Welt, der eigentlichen Welt, die uns umgibt, das gibt es doch nicht. Und so kam der 13. Oktober 1917. Und sie waren unterwegs, so wie ihr heute. Bisschen ärmer, armseliger. Die kleinen Leute kamen auf den Wegen und es kamen die Großen, es kamen die Gläubigen und es kamen vor allem die Ungläubigen. Sie dachten doch, es ist der Tag des großen Triumphes für den Unglauben. Nach diesem Wort, das ein Franzose später gesprochen hat, l'écrasez les femmes, löscht die Verruchte, nämlich diese Kirche, aus, löscht sie aus. Und so kamen die Menschen, übrigens auch im strömenden Regen wie heute Abend, das ist ganz Fatima, da hat es auch geregnet, es hat unaufhörlich geregnet. Und wenn so viele tausend Menschen kommen, verwandeln sich die Wege in Schlamm, im Morast. Und die einen höhnten und die Eltern der Kinder hatten Angst. Und dann kam das Wunder. Dann kam das Sonnenwunder. Und alle Menschen sahen es. Ungefähr 70.000 Menschen sahen, wie die Sonne auf einmal einen Reigen begann. Die Sonne drehte sich um sich selbst und dabei schleuderte sie Strahlenbündel in den Regenbogenfarben auf diese ungeheure Menschenmenge, sodass Berge, Bäume, die Landschaft, die Menschen auf einmal in den Farben blau, grün, gelb, rot erschienen. Und dann, meine Lieben, kommt das für diesen stolzen Menschen von heute, wo Gott sie auf die Knie gezwungen hat, wo er ihnen gezeigt hat, dass er lebt und dass er ist und dass er da ist. Die Sonne sprang in gewaltigen Sätzen wie auf die Erde zu. Und was tat der Mensch dann? Was würden wir denn jetzt tun? Dann merkten sie, was der Mensch eigentlich ist. Sie sanken auf die Knie in den Schlamm. Und sie riefen Misericordia, Barmherzigkeit, Erbarmen, Erbarmen. Und Gläubige und Ungläubige riefen auf einmal den Namen der Madonna. Das ist das Wunder von Fatima. Ihr alle wisst es. Es ist beglaubigt. Wir haben heute noch die Zeitungen von damals, die Tageszeitungen, die es gebracht haben. Jeder in anderer Weise. Das Sonnenwunder, die Gottesmutter erscheint am Himmel. Die Sonne dreht sich um sich selbst. Die Sonne stürzt der Erde entgegen. Und die Gläubigen sagten, im Gedenken an das Wort der Heiligen Schrift. Und siehe, ich sah ein großes Zeichen am Himmel. Eine Frau, in die Sonne gekleidet, den Mond zu ihren Füßen und eine Krone von 12 Sternen um ihr Haupt. Und ich sah auch ein anderes Zeichen, einen Drachen, groß und feuerrot, mit 7 Diademen, und er stand vor der Frau, und er suchte, sie und ihr Kind zu verschlingen. an dieses Wort der Heiligen Schrift, dachten die Glaubenden. Und viele kamen zum Glauben. Und was war die Botschaft der Madonna? Was sagte sie den Menschen? Meine Lieben, was der Heilige Vater in besonderer Weise ausgeführt hat, das hat sie gesagt. Sie sagte, was Christus, der Sohn Gottes, in seiner ersten Predigt den Menschen verkündet hat. Glaubt, kehrt um, bekehrt euch. Das Himmelreich ist nahe. Die Gottesmutter sagte in kindertümlicher Weise, sie hatte ja drei Kinder vor sich, sie hatte ja keine Universitätsprofessoren vor sich, sie hatte keine Wissenschaftler vor sich, Kinder hatte sie gewählt. Und diesen Kindern sagte sie inhaltlich das Gleiche. Wie könnte denn die Mutter etwas anderes sagen wie der Sohn, der Erlöser der Welt, Gott von Gott, Licht vom Lichte, wahrer Gott vom wahren Gott. Sie sagte den Menschen, die Menschen müssen wieder glauben. Und die Menschen müssen sich umkehren. Sie müssen wieder leben nach Gott. Sie müssen seine Gebote erfüllen. Und dann, meine Lieben, dann sagte sie das, was jetzt die Menschen am meisten interessiert. Ob in der Schweiz Blick oder in Deutschland Bild, das interessiert sie. Das dritte Geheimnis von Fatima, das die Päpste nicht öffnen, mit gutem Grunde nicht öffnen, das interessiert sie. Sie interessiert die Sensation. Sie interessiert das Spekulative. Gott interessiert etwas anderes. Was die Madonna in Fatima gesagt hat, das reicht hin, um jedem von uns, auch jedem jungen Menschen, und hier sind ja viele junge Menschen, ich freue mich, ich habe viele Mädels gesehen, viele Jungen, und ich freue mich, dass sie gekommen sind, und gerade ihretwegen, weil ich daran denke, an diese Aufstecknadel, keine Zukunft, dass es eine Zukunft gibt, aber es gibt nur eine Zukunft, und die ist in Gott, oder es gibt überhaupt keine. Und wir sind dabei, die Zukunft zu zerstören, nicht nur indem wir diese Erde ausplündern, weil wir über unsere Verhältnisse leben, weil wir Tiere füttern in unseren Einkaufszentren, da beugen sich die einzelnen Regale mit Futter für Tiere, während auf der anderen Seite der Erdkugel die Menschen die Hand ausstrecken nach einem Stückchen Brot oder nach einer Handvoll Reis. So sieht es doch aus. Das ist die eine große Trennungslinie in der Menschheit. Und dann kommt die andere. Das ist die zwischen Glaube und Unglaube. Meine Lieben, wer heute ungläubig ist, der ist nicht in. Der ist gar nicht in, der ist aus. Denn wer in ist, der weiß, was unsere Wissenschaftler gefunden haben. Sie haben bestätigt, was Maria in Fatima gesagt hat. Dass nämlich der Mensch ohne Gott nicht existieren kann. Er kann ohne Gott nicht existieren. Was ist aber heute das tiefste Übel in der Menschheit? Wir glauben nicht. Wenn ich sage, wir glauben nicht, meine ich auch die, die glauben. Denn auch wir, die glauben, meine Lieben, ich denke nur, wenn nachher hier diese kleine Hostie durch das Wort des Priesters in das Fleisch des Gottessohnes verwandelt wird, glaubst du das? Haben wir nicht in den Evangelien der letzten Sonntage, jeden Sonntag im Evangelium gehört, wie der menschgewordene Gott ringt um diese Wahrheit und wie er seinen Jüngern sagt, wollt nicht auch ihr gehen? Wollt nicht auch ihr gehen? Und wenn ich das heute manchmal betrachte, wie man mit diesem Mysterium Fidei, dem Geheimnis des Glaubens, umgeht, dann allerdings halte ich für wahr, was eine Seherin gesehen hat, eine Dornenkrone um jeden Tabernakel. Der Glaube ist zutiefst getroffen. Und warum ist der Glaube getroffen? Weil dieser Mensch von heute, von einer Wissenschaft, der die Masse ja immer nachhinkt, um eine ganze Zeit, die Masse hat heute begriffen, was die Wissenschaftler vorgeplappert haben vor Jahrzehnten. Dass nur was messbar ist, was wägbar ist, was man zählen kann, was man greifen kann, dass das die Wirklichkeit ist. Und heute, meine Lieben, wissen wir, dass das allein nicht die Wirklichkeit ist. Wir wissen heute, dass bei den Menschen gerade auch die Dinge, die uns am meisten beschäftigen. Ehe, Liebe, Treue, das sind Werte, die der Mensch nicht zu greifen vermag. Aber diese Werte existieren und wir spüren ja, dass diese Werte heute unter unseren Händen zerbrechen. Wenn der Mensch von Gott weggeht, dann bleibt ihm im Grunde genommen nur eins, die Verzweiflung oder er ruiniert sich selbst. Und das haben wir doch heute. Wenn in Deutschland etwa jeder Zehnte seelisch krank ist, wenn die psychiatrischen Kliniken ständig erweitert werden müssen, wenn jede dritte Krankheit, was ich sage, ist Aussage von Ärzten und nicht von irgendeinem Hinterhuberarzt, sondern von Ärzten in der Großstadt mit einer riesigen Praxis. Bei jedem dritten Kranken kommt die Krankheit von der Seele, von der Störung im Inneren des Menschen. Denn du, o Gott, hast uns für dich erschaffen und ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Wo Gott nicht mehr geglaubt wird, da fallen seine Gebote. Und in diesem Prozess befinden wir uns heute. Wir können die 10 Gebote durchgehen. In Deutschland hat das Statistische Bundesamt für 1981 registriert 4.071.873 Straftaten. 1963 waren es 1.678.840. Ich gebe absichtlich die genaue Zahl, weil man heute sich immer sichern muss. Es ist die genaue Zahl eines Bundesamtes. Das bedeutet, innerhalb von 20 Jahren haben die Verbrechen um mehr als 100% zugenommen. Sie haben dich, o Gott, den Quell des Lebens verlassen. Sie haben sich Pfützen gegraben, aus denen sie ihren Durst stillen. Sie richten sich selbst zugrunde, aber sie richten auch die anderen zugrunde. Das wollen wir dabei nicht übersehen. Und dabei ist festzustellen, die Tendenz zur Verschlimmerung des Verbrechens. Die Verbrechen werden grausamer. Wir alle haben in diesen Tagen wieder um einen 62-Jährigen gebangt. Er ist tot. Wie man einen Menschen heute totschlägt, wegen diesem dreckigen Geld. Sie werden totgeschlagen, sie werden irgendwo hingebracht. Das ist die Realität. Und nicht die, die wir abends bei Rudi Carrel vorgeflunkert bekommen, stundenlang. Das ist auch eine Realität, aber nicht die einzige. Mit der kann man diese heutige Zeit nicht bewältigen. Wo Gott ausgeklammert wird, die eigentliche Wirklichkeit, beginnt alles zu wanken. Und vor diesem Hintergrund müssen wir die Worte Mariens sehen, die sie in Fatima gesprochen hat. Und wenn ein Wissenschaftler wie Weizsäcker, ein Nobelpreisträger wie Max Planck, wenn ein Einstein sich nach einem langen Forscherleben zu Gott bekannt haben, wenn ein Weizsäcker kürzlich gesagt hat, was wir heute haben, die zerstörte Menschenseele, die zerstörte Umwelt ist die Quittung davon, dass bei uns die Naturwissenschaft Gott und den Glauben verdrängt hat. Dann kommen darauf die Worte Mariens in einem ganz anderen Licht. Nämlich, dass wir glauben, dass wir an Gott festhalten, dass Gott ist, dass er lebt, dass er existiert, dass wir uns das alle an diesem Abend wieder sagen. Als ich heute Nachmittag aus Deutschland durch die Schweiz nach Österreich gefahren bin, sah ich die Tausende von Menschen unterwegs. Gut, der Mensch sucht Erholung. Sie saßen in den Restaurants, in den Wirtschaften, Hotels, klar. Sie saßen am See, sie saßen sonst wo. Und da kam mir auf einmal der Gedanke, auch bei dem äußeren Aufzug, den ich nur ganz im Nebenhinein anrühren möchte. Es gibt ja auch noch eine Scham, wie kürzlich eine Künstlerin im deutschen Fernsehen erklärte, als nämlich eine andere gesagt hatte, was ihr als Ziel vorschwebe, die Nacktheit. Und die Masse tobt ja immer. Je mehr es in den Dreck geht, umso mehr tobt sie, das ist ja logisch. Den Hund zieht es zu seinem Auswurf, heißt es in der Heiligen Schrift. Und der Mensch, der von Gott sich abgeseilt hat, der rutscht immer tiefer. Das ist logisch. Und die Beschleunigung geht nach dem Fallgesetz immer rascher, wie wir das heute an der Kriminalität erleben. Das ist eine Tatsache. Da sagte diese Frau, es gibt noch einen anderen Wert für eine Frau. Die Scham. Alle Achtung vor dieser Frau. Und ich dachte unterwegs, ob von diesen Menschen einer an Gott denkt. Und wie sie alle da aßen, gut proportioniert, was jedem gegönnt sei, dagegen ist gar nichts zu sagen, dachte ich bei mir an das Wort des Psalmisten. Sie essen das Brot Gottes, aber seinen Namen rufen sie nicht an. Wenn ich in Hotels sitze, in Restaurants, dann meine ich, bei Heiden bin ich ja nicht. Denn in Indien beteten die Menschen, die Heiden beteten. Wenn ich aber im christlichen Europa irgendwo mich zu Tisch niedersetze, da sehe ich kein Gebet. Manchmal verstohlen, wie einer den Kopf senkt. Aber man spürt, meine Lieben, darüber können wir uns doch nicht hinwegtäuschen, im Praktischen ist Gott weithin tot. Und darüber weint die Madonna. Das ist ihr Schmerz. Denn Gott fügen wir nicht zu seiner Ehre. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Aber uns schädigen wir. Und wir wissen es ja schon von unseren Kindern heute. Wir wissen ja, dass kaum mehr eine Geburt ohne Komplikation abläuft. Wir wissen ja, dass allmählich die Quittung für die Pille kommt. Wir wissen ja, wie es aussieht. Wir können uns doch nicht selbst belügen wollen. Das sind die Realitäten einer Menschheit, die Gott den Quell des Lebens verlassen hat. Und darum, meine Lieben, sollten wir diesen ersten Ruf der Gottesmutter hören, dass wir Gott ernst nehmen. Wir, die wir hier sind, glauben ja an Gott. Aber wäre es nicht manchmal an der Zeit, nicht nur, wenn wir hier so schön zusammen sind, wenn du in einem Restaurant sitzt, bei Karstadt irgendwo, kannst du nicht einmal ein Kreuz machen? Wir brauchen nicht über die Mohammedaner zu lächeln. Wir zittern manchmal schon vor ihnen. Sie haben einen Glauben. Allah und Mohammed, sein Prophet. Sie haben einen Glauben. Ich sage nicht, dass ich das alles für recht halte, was heute im Zeichen des Halbmonds geschieht. Aber manchmal bin ich traurig, wenn ich sehe, wie Moslems in einer deutschen Stadt beten, wie sie um ihre Umwelt sich keinen Deutsch scheren. Sie glauben, sie sind überzeugt von ihrem Gott. Und darum rufen sie ihn an. Was tun wir? Und was tun wir? Die schweigenden Familien, die Stunden vor dem Fernsehen sitzen. Ich sage nichts gegen das Fernsehen, es gäbe es ja auch nicht ohne Gott. Er hat den Menschen die Fähigkeit gegeben. Aber keine 3 Minuten für Gott. Keine Stille. Hektik, Lärm, Transistorgeräte, Fernsehen von morgens bis abends. Für Gott ist kein Raum. Wer zu Gott kommen will, der bedarf der Stille. Wie diese schweigende Frau, als der Geist über sie kam. Hören wir ihr Wort, glauben wir an Gott. Wir glauben ja an ihn. Aber wir verwirklichen den Glauben nicht. Wir nehmen Gott zu wenig ernst. Ist Gott in deinem Leben das A und O? Betest du wie dieser Solzhenitsyn, der den Kommunismus am eigenen Leib im Archipel Gulag erlebt hat? Mein Gott, wie glücklich bin ich, dass ich dich gefunden habe, dass ich an dich glaube. Und wenn alle Wege zum Guten versperrt sind, weiß ich, dass du bist und dass du immer wieder eine Türe aufzustoßen vermagst. Wir müssen wieder glauben, meine Lieben. Glauben müssen wir wieder. Und zwar nicht nur, wenn wir schön zusammen sind unter uns, sondern wenn wir in der Diaspora sind. Und heute ist diese ganze Welt praktisch Diaspora. Und so müssen wir in unserem Leben wieder umkehren. Wir müssen versuchen, dass wir die Gebote halten. Meine Lieben, die Gebote Gottes, das ist kein Warenlager. Das ist kein Einkaufszentrum. Wo du hergehst, greifst heraus. Nein, das nicht. Das ist kein Einkaufszentrum, wo man sich bedient. Die Gebote verpflichten. Und wo die drei Ersten, die um Gott gehen, wo die wanken, wankt das vierte Gebot. Das erleben wir ja heute. Es gibt keine echte Autorität mehr. Es gibt weithin, die Autorität des Staates ist weithin untergraben. Er wagt auch gar nicht mehr, in diesem Sinne weithin aufzutreten. So hängt eines im anderen. Kehren wir zurück zu den Geboten Gottes. Auch zu den schweren Geboten. Auch zu dem sechsten Gebot. In seiner Klarheit. In Fatima erscheint Maria in strahlendem Weiß. Ja, warum denn wohl? Warum? Weil sie die Reinheit, die Keuschheit und die Klarheit schon durch ihr Sein, durch ihr Dasein, durch ihr So-Sein den Kindern unauslöschlich ins Herz gebrannt hat. Wir müssen rein sein, denn nur die reinen Menschen werden Gott schauen. Und wenn mir manch einer sagt, resigniert und müde, ich kann nicht glauben, und er beichtet, und dann schaut man manchmal in diesen Abgrund, gerade am sechsten Gebot, meine Lieben, dann ist das Glauben sehr schwer. Dann ist das Glauben sehr schwer. Und darum soll keiner Angst haben. Wer ringt, es ist heute schwerer als früher. Das ist ja gar kein Zweifel, es ist viel schwerer. Aber wer ringt, den wird Gott nicht zurückstoßen. Lasst uns doch wieder reine Menschen sein. Lasst uns, und das geht an die Frauen vor allem, im Gotteshaus jene Scham wahren, die dem Allerhöchsten ziemt. Ich habe in Schulklassen zu Mädels einfach nur gesagt, kannst du dir vorstellen, dass Maria einmal so durch die Straßen von Nazareth gelaufen wäre? Kommentar ist überflüssig. Und schließlich, meine Lieben, wir feiern heute das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel. Es ist ein schönes Fest. Es ist ein wunderbares Fest. Ich kann den Ernst der Botschaft von Fatima nicht wegnehmen. 1917 hat sie als Gewehr für ihr Wort, ich begreife überhaupt nicht, wie es auch Priester gibt, die sich darüber einfach hinwegsetzen. Wie kann ich mich denn darüber hinwegsetzen? Ich habe mich jahrelang mit dieser Materie befasst. Ich weiß, dass sie echt ist. Wie kann ich mich darüber hinwegsetzen? Es geht doch um das Heil der Menschheit. Es geht doch um das Heil der Welt. Glauben wir, dass dieser Papst aus Vergnügen die Weltreisen macht, wie manche oberflächliche Schwätzer ihm andichten? Nein, dieser Nachfolger des Petrus geht wie ein zweiter Paulus durch die heutige Welt, um wachzurütteln, um aufzurütteln, um die Guten wenigstens zu sammeln, dass sie wieder glauben, dass sie Gottes Gebote halten und dass sie die geheimnisvolle Waage in der Hand Gottes, dass sie diese Waage so beeinflussen, dass die Waagschale nicht zu einem neuen Unheil kommt. Sie hat den Ersten Weltkrieg vorausgesagt. Sie hat den Zweiten Weltkrieg angekündigt. Wenn ihr ein großes Licht seht, wisst, dass es nah ist. Das ist alles nachgewiesen. Das ist ein Faktum. Und dann hat sie gesagt, und das ist unsere Zeit. Und darum ist unsere Zeit eine Zeit der Entscheidung. Lasst doch Blitz und Donner herniederfallen. Das ist doch nicht schlimm. Sogar gut, wenn wir jetzt vielleicht da irgendwo bequem in unseren Sesselchen sitzen würden. Maria zu lieben ist allzeit mein Sinn. Das tut sich ja so leicht. Aber jetzt werden wir nass. Jetzt kostet es etwas, wie es diese Frau etwas gekostet hat. Sie stellte sich unter den Heiligen Geist. Und wenn wir nachher das Evangelium hören, ist Maria nicht die vom Heiligen Geist geführte, die vom Heiligen Geist erleuchtete, die vom Heiligen Geist getragene und die vom Heiligen Geist vollendete. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Nun hat sie das Kind unter ihrem Herzen und das finde ich so wunderschön. Eilends, steht im Evangelium, bricht sie auf, um der älteren Frau, die auch Mutter ist und ihrer Stunde entgegengeht, beizustehen in ihrer entscheidenden Stunde. Eilends bricht sie auf. Es geht um einen Menschen. Es geht darum, einem zu helfen. Es geht darum, Christus zu den Menschen zu tragen. Und Elisabeth, wieder kommt der Heilige Geist, vom Heiligen Geist erfüllt, sagt zu Maria, selig bist du, weil du geglaubt hast. Und dann löst sich die Zunge Mariens aus ihrem tiefen Schweigen im Magnificat, dem Lobgesang der gesamten Schöpfung, den die Kirche am Abend in ihren Domen, in ihren Klosterkirchen, wenn der Weihrauch den Altar umhüllt und der Priester den Altar umschreitet, dann steigt das Magnificat empor. Hochpreiset meine Seele den Herrn, und mein Geist ist voller Freude in Gott, meinem Heiland, denn er hat herabgeschaut auf seine demütige Magd. Und auf was schaut denn Gott? Die Heilige Schrift sagt, die Menschen schauen auf das Äußere. Das tun wir ja immer. Selbst in der Kirche tun wir das oft genug. Das wissen wir ja. So sind wir Menschen. Gott schaut auf das Herz. Und so schaut er das Herz Mariens. Dieses Herz ist der heiligste Ort in der Schöpfung. Unter diesem Herzen wird Gottes Sohn ein Mensch. Und wenn Maria die Herz-Marien-Verehrung bringt, und das sage ich für die kritischen Leute unter den Priestern, auch ich habe lang gebraucht, das zu begreifen. Herz, Kitsch, Kitschbilder, meine Lieben, was haben wir denn heute? Heute haben wir, wenn man sich herumschaut, was regiert weithin? Der Hass, der Neid. Und woran fehlt es heute? Die fraulichen Tugenden. Und manche Frauen bedauern es noch, dass man sie frauliche Tugenden nennt. Und ohne diese Tugenden kann kein Menschenleben existieren. An der Mutterferne kranken heute Hunderttausende von Kindern, bei uns und überall, an der Mutterferne. Und was ist denn die Mutter? Die Mutter ist das Herz. Und meine Lieben, und wenn uns im Leben manches genommen wird, wenn uns die Mutter genommen wird, und ich denke, dass wir eine gute Mutter haben, dann ist es zum ersten Mal, ist die Nabelschnur gelöst, bei der Geburt. Aber dann wird eine geheimnisvolle Schnur durchgetrennt. Die Mutter, von der wir gekommen sind, die uns an das Licht dieser Welt geboren hat, ist nicht mehr da. Aber eine irdische Mutter hat ihre Makel. Und hier ist die makellose Mutter. Und wenn Maria in Fatima ihr Herz aufleuchten lässt, dann ist doch das nicht für eine Legende. Dann ist doch das nicht etwas, was man da abtun kann, auch nicht als Theologe. Wer gibt ihm das Recht dazu, wenn Päpste von dem Format eines Pius des XII., eines Johannes Paul des II., seines Vorgängers und Pauls des VI. Sich dahinter stellen. Siehe da dieses Herz. Meine Lieben, wir wollen uns dem Herzen der Mutter weihen. Du bist die Mutter, dein Kind will ich sein. Dass sie uns die Tugenden ihres Herzens lehre. Dass sie uns in ihre Schule nehme. Ihr Herz ist eine Schule. Was soll es denn anderes sein? Das ist doch nicht etwas für Dämmerstündchen oder für religiösen Überschwang. Das ist eine harte Schule, wo du sagst, Mutter, bilde mich nach deinem Herzen. Was sind denn die fraulichen Tugenden? Die Demut, die uns allen so schwer fällt. Dienende Menschen, die dienende Berufe sind doch am Aussterben. Es will doch kein Mensch mehr dienen. Und es beginnt selbst in manchen Klöstern, die Demut fehlt. Du hast in Gnaden herabgeschaut auf deine demütige Magd. Was sind wir denn vor Gott? Wir sind doch vor ihm nichts. Ein Hauch steht in der Schrift. Der Windhauch geht dahin und du weißt nichts mehr von ihm. Du aber, o Gott, bist von Ewigkeit zu Ewigkeit derselbe und deine Jahre kennen kein Ende. Die Demut, die heute kleingeschrieben wird. Und ohne die Demut gibt es keinen Zugang zum Glauben. Ich sage es noch einmal. In der Kirche ist heute auch viel Hoffart. Viel Hoffart, viel Stolz. Da redet man von der Selbstverwirklichung, vom Mündigwerden. Hat sich Maria gefragt, wie sie sich selbst verwirklicht, als die Mater Dolorosa unter dem Kreuz stand, dahin gebeugt als ihr einziger Sohn dahin. Nein, sie hat sich als demütige Magd unter den Willen des Vaters gestellt. Das müssen wir von ihr übernehmen. Die Demut, die Geduld, die den anderen aushält, auch wenn er schwierig wird. Und vor allem, meine Lieben, die Liebe, wovon die Menschen am meisten reden, das haben sie am wenigsten. Man hat die Liebe weithin reduziert auf den Sex und die Ehen sterben. So armselig ist der Mensch nicht, dass er darin mit dem Tier identisch wäre. Bei ihm gibt es eine Fülle und die Seele muss auch den Sex durchstrahlen, wie dieser Papst in einer wirklichen, mannhaften Haltung nicht aufhört zu bekennen, auch wenn die heiseren Hunde der Sinnlichkeit ihn von überall her umbellen. Er bekennt das, was Gottes Offenbarung ist, und das hat er als Petrus zu bekennen. Die Liebe, Menschen der Liebe, Menschen der Liebe. Und dann sind wir auch Menschen der Freude. Was uns heute begegnet, ist die Freude. Wir brauchen keine Angst zu haben. Ich bin nicht für die dauernden Prophezeiungen, immer neue und dann immer noch sensationellere. Wir wissen es nicht. Eins wissen wir, dass wir an unserem Platz von Gott gefragt sind. Dass wir als Einzelne, die auf dieser geheimnisvollen Waage in der Hand Gottes, dass wir keine Null sind, sondern dass wir einen echten Stellenwert besitzen. Wären wir Menschen der Liebe. Warum ist das heute, obwohl die Kirche die Massenmedien in ihren Dienst nehmen kann? Wir haben Pfadzentren für Millionen. Wir haben Diskotheken. Wir haben Fasssäle. Und die Kirchen werden leerer. Meine Lieben, weil wir die Dinge umgestülpt haben. Weil der Glaube und die Liebe aus Gott ein Geschenk Gottes sind. Und ein Geschenk Gottes können die Macher nicht machen. Ein Geschenk gibt Gott, wann er will, wie er will und wo er will. Und so wollen wir uns zu Maria stellen. Und wir wollen bei ihr bleiben. Und wir wollen ihr, was wir früher gesungen haben, das können wir immer noch beten. Das ist eine einfache Form der Weihe. Maria, du bist die Mutter, dein Kind will ich sein. Im Leben und Sterben, dir einzig allein. Und ich will schließen mit dem Wort des Heiligen Vaters, das er gesprochen hat am 13. Mai dieses Jahres in Fatima. Es ist schade, dass alle Kirchenzeitungen merkwürdig, ist das nicht merkwürdig? Eine Botschaft des Papstes von einer säkularen Bedeutung haben selbst Kirchenzeitungen nur unter ferner Liefen gebracht. Der Papst weiß sicher mehr als wir. Während wir hier im Regen sind, sind Tausende, Zehntausende seiner Landsleute im weiten polnischen Land unter der roten Geißel unterwegs, trotz der Drohung von Kerker, Verbannung, Haft und Not, weil ihnen Glaube und Freiheit mehr bedeutet als ein spießbürgerliches Dasein, wo es draußen donnert, aber sie ziehen sich in ihre Kajüte zurück, gesichert vor allem. Nein, darum hat Gott uns aus dieser Nation wohl diesen Papst auf die Fürbitte Mariens geschenkt. Und mich hat dieses Wort von ihm ergriffen und damit will ich schließen. Der Papst betet, das sprengt die kühle Sprache der Päpste. Höre, o Mutter, unseren Hilfeschrei. Höre, o Mutter, unseren Hilfeschrei. Noch einmal zeige sich in der Geschichte der Welt die unendliche Macht der erbarmenden Liebe, dass sie dem Bösen Einhalt gebiete, dass sie die Gewissen wandle. In deinem unbefleckten Herzen offenbare sich allen das Licht der Hoffnung. No future, keine Zukunft. Ich sage eine Zukunft. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Du Meeresstern, o Maria, hilf. O Maria, hilf uns allen aus unserer tiefen Not. Amen.